Antenne. Heimatklänge.
Cool, Hannes, danke für deine Zeit. Dass du dir
ich danke.
Zeit nimmst. Letzte Woche habt ihr ja die neue Charity-Single A Good Life veröffentlicht. Wie kam es denn zu der Idee?
Also da muss man ganz weit vorne eigentlich anfangen. Vor vielen Jahren, das war 2009, wenn ich mich richtig erinnere, noch zu Zeiten unseres zweiten Albums Addicted to Metal, gab es einen Jungen im Nachbardorf tatsächlich, also wirklich fast in unserer Homebase sozusagen, Tobias hieß er, der an Leukämie erkrankte. Und das hat uns sehr betroffen gemacht, weil er in unserem Alter war. Das hätte einfach genauso gut uns treffen können. Und es war halt auch noch in unserer unmittelbaren Nähe. Und das war das erste Mal, dass wir uns mit diesem Thema überhaupt befasst haben und wollten ihm helfen in unserem Rahmen, der uns halt möglich ist. Bei Leukämie ist es ja so eine Sache, da brauchst du ja einen Blutspender, was sehr, sehr schwer zu finden ist, sehr selten auch ist, dass da quasi ein Match passt. Und das läuft ja über diese riesengroße weltweite Datenbank von der DKMS. Aber wir wollten halt unseren Teil dazu beitragen und haben eine Typisierungsaktion gestartet, also unten Benefizkonzert, wo wir quasi Gelder gesammelt haben für ihn und seine Familie, dass er da besser zurechtkommt sozusagen. Und haben uns aber auch selber quasi typisieren lassen und auch dazu aufgerufen, dass das andere tun. Weißt du, ob das jetzt unser letztendlicher Verdienst war oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber das Schöne ist, ihm wurde geholfen. Er hat einen Spender gefunden und das ist ja mega. Also das ist ein Siebener im Lotto. Er ist heute frei von Krebs und seit diesem Moment hat uns das Thema halt nicht mehr losgelassen und engagieren uns seither. Letztes Jahr haben wir auch eine Aktion gemacht. Wir hatten unser Summer Breeze Konzert aufgezeichnet. Ich weiß gar nicht, wann waren das? 2018 haben wir das gespielt. Und eben das quasi eigentlich for free den Leuten nochmal angeboten, das veröffentlicht sozusagen im Netz und aber dazu aufgerufen, hey, wenn euch das gefallen hat, dann spendet doch bitte an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen, was auch quasi in unserer unmittelbaren Nähe hier ist. Also ich komme aus Reutlingen, mein Bruder aus Tübingen. Und genau, und wir wollten es dabei nicht belassen. Wir wollten einfach noch mehr tun und so entstand die Idee, dass wir einen Charity-Song machen könnten, mit dem wir, also mit dessen Einnahmen wir quasi den Förderverein unterstützen können.
Das ist total schön, sehr, sehr schön. Ja. Und habt ihr jetzt schon länger an dem Song dann gearbeitet oder kam das jetzt, weiß ich nicht, vor allem jetzt mit Corona und Menschen, die jetzt immer mehr Hilfe brauchen, so ein bisschen mehr auf bei euch oder...
Also der Song entstand jetzt nicht erst dieses Jahr, sondern wir haben angefangen, das Album zu schreiben. Der Song ist ja auch auf dem Album, muss man ja dazu sagen. Haben wir angefangen so ziemlich genau mit dem ersten Lockdown. Und aber klar, du hast recht, also man war mehr und mehr so selber auch in einer Krise und einer kleinen Depression. Als Künstler braucht man nicht drüber reden, irgendwie in Corona-Zeiten. Und man hat reflektierter, glaube ich, geschrieben und eben everybody's longing for a good life, wenn man sich da mal Gedanken drüber macht, wen kennst du auf dieser großen, weiten Welt, der sagt, jawohl, ich will ein Scheißleben haben. Jeder möchte ein gutes Leben haben, jeder möchte Gesundheit, jeder möchte Zufriedenheit, jeder möchte Glück und jeder sollte auch das Recht darauf haben und die Chance haben und wenn wir über Chancen sprechen, die bleibt halt einfach manchen verwehrt, ne? Also aus politischen Gründen, aus Verfolgungsgründen, aber eben auch aus Krankheitsgründen. Wenn wir uns anschauen, also ich bin 29 und immer noch jung, aber wenn ich morgen sterben sollte, dann habe ich 29 super schöne Jahre gelebt. So. Und das sind 20 mehr, als so manches Kind hat mit dieser Krebsdiagnose. Und es ist nicht viel, was wir tun können mit einem Charity-Song. Wir haben die kleine, aber feine Möglichkeit, mit unserer Kunst quasi drauf aufmerksam zu machen, auf dieses Problem. Und natürlich diese Spenden, die da zusammenkommen, die hoffentlich auch möglichst viel werden. Und da appelliere ich auch immer wieder an unsere Fans und alle, die das halt so mitkriegen.
Ja.
Dass man damit schon auch helfen kann, ne? Und wenn wir diesen kleinen Beitrag leisten können, dann freut uns das.
Das ist echt schön. Habt ihr schon einen Zwischenstand, so ein bisschen, was bereits zusammengekommen ist, oder?
Noch gar nicht. Also das, man muss sich vorstellen, dass die Single kam ja letzten Dienstag raus. Mhm. Und das Video erst vergangenen Freitag, also wirklich kurz vorm Wochenende. Und da haben wir jetzt noch nichts irgendwie mitbekommen. Wir, also es gibt ja da auch verschiedene Wege sozusagen. Einerseits spenden wir den die Streaming- und Kauferlöse des Songs, was wir quasi einnehmen würden, spenden wir direkt an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen. Haben aber auch noch ein Shirt ins Leben gerufen, wo wir 100% der Einnahmen eben auch dorthin spenden. Das ist quasi unser Charity-Shirt. Und dazu kann ich kann es nicht oft genug sagen. Dazu ist es natürlich auch wichtig, dass Leute selber an den Verein spenden oder meinetwegen auch nicht an diesen Verein. Es gibt ja wirklich Tausende, ne?
Ja.
Und es ist eigentlich auch fast schon egal, an welchen man es spendet. Hauptsache, es geht an diese Sache und an den Kampf gegen Krebs, weil es einfach wichtig ist. Auch das kann ich nicht oft genug sagen. Krebs ist so oder so scheiße, aber wenn er Kinder betrifft, dann
ja, nochmal besonders, halt
noch,
ja.
Noch übler, ja.
Das stimmt. Habt ihr eigentlich noch mehr solcher Songs geplant, so im Kopf, dass ihr das regelmäßig machen wollt oder ein paar mehr?
Wir müssen jetzt mal schauen. Erstmal bringt uns die Sache sehr viel Freude und jetzt mal gucken, wie sehr wir denn am Ende des Tages helfen können. Ich möchte es überhaupt nicht ausschließen. Jetzt irgendwie alle 2 Monate eine Charity-Single zu veröffentlichen, ist wahrscheinlich auch nicht so cool. Mhm. Aber ja, wir wollen einfach mal schauen, wie unsere Hilfe da ankommt und wie in welchem Umfang die auch dann zuteil oder zu tragen kommt. So.
Mhm, cool, ich drücke ganz fest die Daumen, dass es bombastisch angenommen wird. Das wünsche ich euch wirklich sehr. Das ist eine tolle Sache, ohne Witz. Das ist und auch super wichtig. Genau, wie du vorhin gesagt hast, der Song wird ja ein Teil auch des neuen Albums sein, Not the End of the Road. War es schon vor dem Lockdown beziehungsweise vor der tourfreien Zeit geplant, jetzt ein neues Album so um den Zeitraum rauszubringen? Oder ist das jetzt auch so aus der Zeit, die man jetzt mehr hatte, entstanden?
Auch da will ich mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Wir haben ja zwei, ja, muss man meistens. Ich versuche mich immer so kurz wie möglich zu fassen, aber das geht halt nicht immer. Wir haben ja, die letzte Platte ist jetzt wirklich lange her. Das, also für eine Band in unserem Status, sag ich mal. Mhm. Mal, wenn du AC/DC bist, dann kannst du alle 10 Jahre mal ein Album bringen. Das ist bei uns natürlich nicht so. 2018 war unser letztes Album Ecstasy rausgekommen. Und daraufhin sind wir echt massivst auf Tour gegangen. Also erst 2-mal mit Powerwolf auf Europa-Tournee, dann nochmal 2-mal selber als Headliner in Europa. Und irgendwie haben wir dann bis zum Ende 2019 100 Konzerte gespielt ab Release oder über 100 Konzerte ab Release von Ecstasy. Und es ist ja klar, irgendwann drängt's dich auch wieder ins Studio, du möchtest wieder neue Songs schreiben und brauchst auch mal quasi diesen Ausgleich. Und sprich, wir hatten uns 2019 in diesem heftigen Tourjahr dann auch vorgenommen, ey, für 2020 nehmen wir uns jetzt mal wenig vor, was live angeht, zu unserem Glück, muss man sagen. Weil so hat uns das dann auch nicht zu hart getroffen, also diese Lockdowns. Ah, da bricht's dir das Herz, wenn du so manche Musikerkollegen hast leiden sehen, die wirklich ein Programm von, keine Ahnung, 50, 60 Konzerten gefahren hätten und dann halt auf null, der Zähler auf null ging. Und wir hatten uns, wie gesagt, diese Zeit sowieso dafür reserviert, ein neues Album zu schreiben und aufzunehmen. Hätten aber auch nicht gedacht, dass es so lange dauern würde. Bis wir tatsächlich ein neues Album rausbringen.
Ja gut, war wahrscheinlich nicht so einfach, mit sich auch mal treffen zu dürfen wieder und so weiter.
So
und
ist
mal
es.
Einen
genau.
Termin im Studio oder sowas, keine Ahnung.
Ganz genau das zum einen. Und zum anderen ist es natürlich auch so, man beäugt das, ne? Also können wir ja ganz offen reden. Wir haben Bands gesehen, die 2020 Alben rausbringen, die verpufft sind, komplett. Also, und das wird der Sache nicht gerecht, weil ein Hörer, ein Fan da draußen, der hört natürlich irgendwie 12, 13 neue Songs und denkt, ja, ganz schön, nice irgendwie. Aber was dahinter steckt, ein Jahr oder mehr an Arbeit, an Herzblut, das da reinfließt, an wirklich, wirklich viel Arbeit. Das sehen die meisten immer nicht und das wollen wir natürlich als Künstler nicht, dass wir eine Riesenzeit so vielen Bemühungen quasi im sprichwörtlich in der Luft verpuffen lassen.
Ja.
Und deswegen waren wir da immer so ein bisschen, lasst mal noch ein bisschen warten, bis die Lage sich endlich mal ein bisschen entspannt hat mit Corona und so weiter. Und weißt du was, jetzt sind wir in der vierten Welle mittendrin. Und jetzt, das Album steht in den Startlöchern. Wir können und wir wollen es auch nicht mehr zurückhalten, weil irgendwann ist die Geduld am Ende. Wir freuen uns mega auf den Release und wir hoffen einfach, dass es trotz den Umständen auch seinen Weg nach draußen gut findet.
Um was geht's denn thematisch auf der Scheibe?
Ja, um vielseitige Facetten von Kiss and Dynamite. Man kennt uns ja eigentlich eher so als die gute Laune Partyband. Natürlich gibt's diese Songs auch immer noch. Wir sind jetzt nicht zur nachdenklichsten Rockband der Weltgeschichte mutiert. Aber, und das sage ich auch, diese Zeit mit Corona, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Wir waren die Ersten, die nicht mehr durften in unserer Branche und wir sind die Letzten, die wieder in vollen Zügen und vollem Umfang quasi das machen können, was wir machen wollen, nämlich auf der Bühne stehen. Und das hat den einen oder anderen schon in so eine kleine Lebenskrise geworfen. Deswegen gibt's dann auch reflektiertere Songs zum Teil auf dem Album, wie zum Beispiel eine Ballade Scars, die halt auch mal eine Schattenseite zeigt, weil das ist das Leben. Es ist eben nicht nur immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber unterm Strich ist es uns wichtig, jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Das war es letztes Jahr und das ist es dieses Jahr immer noch. Not the End of the Road ist das allerbeste Beispiel, unsere erste Single zum neuen Album. Klar, die Zeiten sind schwierig und es passiert viel, viel Scheiße. Will ich jetzt auch kein Blatt vor den Mund nehmen und das genau so benennen. Aber es ist trotzdem keine Option, die sollte es nie sein, irgendwie in den Keller gehen, um zu weinen oder so, sondern den Kopf gerade auszurichten, nach vorne zu blicken und versuchen, das Positive zu sehen und einfach auch mal sich wieder von guten Emotionen leiten zu lassen. Not the End of the Road ist ein Kämpfersong beispielsweise, der uns in allererster Linie Mut geben sollte. Ich habe den geschrieben, einen Tag, nachdem unser Ex-Drummer Andy ausgestiegen ist. Und dazu auch eine kleine Anekdote. Das hat uns relativ aus heiterem Himmel getroffen, dass er, dass er wirklich seinen Ausstieg verkündet. Also wir wussten, dass er unzufrieden war innerhalb der Band, dass es nicht mehr sein Ding war. Aber keiner von uns hätte damit gerechnet, dass er wirklich aussteigen würde. Und dementsprechend, als er uns das dann in einem Zoom-Meeting halt auch aufgrund von Corona und so weiter und der Distanz, er wohnte in München, gesagt hat, da war ich fix und fertig und wir alle, glaube ich, und bin am nächsten Tag aufgestanden und da hat mich meine Freundin gefragt, ja, was machst du jetzt heute? Wie geht's dir damit und was fängst du mit dem Tag an? Und ich war so eine Mischung aus frustriert, traurig, am Boden zerstört und habe zu ihr gesagt, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich werde aber eins sicher nicht tun, und zwar einen Song schreiben. Und an genau diesem Tag abends war ich fertig mit Not the End of the Road. Ich konnte nicht anders. Ich konnte einfach nicht anders, weil mir diese Zeile, die hat sich mir regelrecht aufgedrängt. Eben weil ich an diesem Tag natürlich viel drüber nachgedacht habe, über die ganze Lage mit der Pandemie, über, als wäre das nicht schon scheiße genug, weißt du? Und dann kommt noch sowas irgendwie und dann steht deine Band wirklich kurz mal so vor dem Aus und du weißt nicht, was ist jetzt. Und da wurde mir klar, nö, das ist nicht das Ende. Und auch nicht das Ende der Straße. Als Band bist du auf der Straße, gehst auf Tour und so weiter und so fort. Und genau, und dann habe ich diesen Song geschrieben, der sollte uns in erster Linie Mut machen. Das hat er geschafft. Und dann dachten wir, ey, das ist wichtig, das Thema. Jetzt vor allem. Wir müssen den als Single rausbringen, der kann auch anderen Menschen Mut geben. Und uns erreichen Sachen, ey. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur wieder drüber nachdenke. Von euch kam an uns auch ein O-Ton geschickt von einem Siggi, der wirklich seine Frau verloren hat. Der auch einfach am Boden zerstört war und vielleicht auch immer noch ist und dem dieser Song einfach Kraft gibt. Das wärmt. das wärmt. Und dann weiß man auch, dass man irgendwie als Musiker vielleicht doch nicht so systemunrelevant ist, wie so manche Politiker eben tun, ne? Wir machen zwar keine Nahrung für den Magen, aber wir machen Nahrung für die Seele. Und das ist nicht weniger wichtig, finde ich.
Das hast du jetzt schön gesagt. Es ist halt einfach gerade bei dem Song, wenn du sagst, du bist aufgestanden und hast den ganzen Tag drüber nachgedacht und dann hattest du am Ende des Tages den Song fertig. Das waren einfach so wirklich deine Emotionen, deine Gefühle, die du so eins zu eins auf Papier gebracht hast. Es war jetzt nicht einfach so irgendwann an einem Tag, wo du dir dachtest, ja, darüber sollte man mal sprechen. Das war einfach pure Emotionen.
Aus der Situation.
Ja, genau.
Und ich finde das auch wichtig. Also, weißt du, natürlich hätten wir jetzt auch eine Platte machen können, die nur Spaß, gute Laune, Freude, wie gesagt, was man eher von uns kennt, so in der Vergangenheit. Aber ich hätte es verlogen gefunden. Ich hätte es falsch gefunden, weil es nicht die Zeit ist, um nur alles geil und positiv und so weiter zu sehen. Es ist einfach der Zeit geschuldet, dass man auch mal ein bisschen in sich gegangen ist und mal wirklich in sich nachgeschaut hat, hey, wie geht's mir damit? Wie geht's uns damit? Wie geht's anderen damit? Und das ist, glaube ich, immer das, was man so inflationär Zeitgeist nennt. Ich weiß es nicht. Ich vertraue einfach darauf, dass das, was du aus einer wahren Emotion heraus schreibst, das Aufrichtigere ist und das Authentischere ist am Ende des Tages auch. Und ich hoffe darauf, dass es die Menschen eben genauso erreicht aus diesem Grunde. Und ich will nicht ausschließen, dass die Zeiten für Kiss in Dynamite auch wieder lustiger werden. Ich hoffe es sogar.
Ja.
Aber das Album ist trotz allem, ne, muss man jetzt mal an dieser Stelle sagen, ist ein nach vorne schauendes Album, ein Hoffnungsalbum, nicht eins, das jetzt alles bitterbös unter schwarzen Gewitterwolken sich selber sieht.
Mhm.
Genau, und trotzdem gibt's eben diese nachdenklichen Momente, wie schon gesagt, Scars, oder da gibt's auch einen Titel Coming Home, der sehr nostalgisch ist, auch relativ nachdenklich, aber trotzdem irgendwie einen schönen Vibe hat. Und mit Not the End of the Road, das ist für uns, wie gesagt, so die Headline des ganzen Albums. Go for it, gib nicht auf.
Schön. Jetzt habt ihr thematisch euch so ein bisschen jetzt für das Album mal so, ich nenne es neu orientiert, jetzt so ein bisschen euer Horizont eröffnet. Habt ihr auch musikalisch ein bisschen was anders gemacht als auf den anderen Alben?
Ich glaube, du fasst es gerade ganz gut zusammen. Also neu orientiert im Sinne der Texte würde ich teilweise bejahen. Also weil es einfach, wie gesagt, mehr Problematik in der Sache gab. Was die Musik angeht, knüpfen wir eigentlich so nahtlos an Ecstasy an. Weil man muss auch da mal eigentlich wieder länger ausholen. Mit unserem Debütalbum 2008, Steel of Swabia, da waren wir halt eine Band im Schülerbandalter, ne? Irgendwie, ich war 15. Und dass man da noch keinen eigenen...
Eigentlich schon total süß.
Ja, wenn ich mir die Bilder von damals angucke, finde ich uns selber süß. Auf jeden Fall, dass man da noch keinen eigenen Stil hat, so, das ist ja eigentlich schon fast logisch, ne? Und unser Album damals, das klang halt genau nach dem, was es war. Wir haben unseren Vorbildern nachgeeifert und denen sozusagen geschwollen gesprochen Tribut gezollt. Mhm. Also das heißt, da gab's Songs, die haben mal ein bisschen an AC/DC erinnert, dann gab's Songs, die haben an Iron Maiden erinnert, weil das halt unsere Helden waren, ne? Und aus diesem anfänglichen Nachmachen, bös gesagt, hat sich halt über die Jahre, über die Alben ein eigener Stil heraus entwickelt, den wir so vollkommen gesehen haben mit unserem letzten Album Ecstasy. Und dass wir uns jetzt da musikalisch nicht wieder komplett verändern wollten, ist dann irgendwie auch klar. Wenn du dich mal so halbwegs angekommen fühlst, dann machst du in der Regel eigentlich auch da weiter. Und ich möchte aber auch gar nicht ausschließen, dass sich das über unsere Karriere, ich hoffe, Kiss in Dynamite gibt's noch sehr lange.
Das hoffen wir alle.
Auch noch mal, Ja, danke. Ich möchte nicht ausschließen, dass sich das über die Karriere auch nochmal irgendwann dreht oder nochmal ein bisschen verändert. Ich glaube, ich vergleiche das immer wie mit einer persönlichen Entwicklung. Wir sind halt nicht mehr 15, ne? Wir werden, wir kommen aus der Pubertät raus, wir werden erwachsen und sind irgendwann mal andere Dinge wichtig, inhaltlich auch. Mhm. Und so verändert sich natürlich auch so ein persönlicher Geschmack. Ich kann da eigentlich auch so, wenn man an große Bands denkt, denke ich da ganz explizit an Iron Maiden, ne? Das, also was sie in den 80ern gemacht haben, hat mit dem, was sie heute machen, nicht mehr so viel zu tun, aber es ist auf seine Art und Weise einfach geil.
Es ist halt eine Entwicklung, genau.
Genau, genau. Eine Entwicklung, die jeder von uns einzeln aber auch durchmacht. Also ob Musiker oder nicht, ne? Und es wäre ja schlimm, wenn man irgendwie stehen bleibt über, keine Ahnung, über 50, 60 Jahre. Aber wie dem auch sei, das muss jeder für sich entscheiden. Für uns fühlt es sich auf jeden Fall gut an, hier an dieser Stelle da anzuknüpfen, wo Ecstasy aufgehört hat und das musikalisch jetzt eigentlich auch gar nicht so in eine andere Richtung ging. Ja, also mehr gibt's dazu von meiner Seite gar nicht zu sagen. Also fühlt sich sehr gut an. Wir sind sehr stolz auf die Platte.
Schön, da sind wir aber auch sehr gespannt darauf. Mit dem neuen Album geht's ja auch dann auf Minitour. 3 Konzerte, Release-Shows habt ihr ja angekündigt. Freut ihr euch schon?
Auf jeden Fall. Also das kann man auch schlecht in Worte fassen, weil anderthalb Jahre Nicht-Normalität, wie gesagt, hinterlässt seine Spuren. Mhm. Wir haben ja so ein bisschen was gemacht, ne? Also so witzige, skurrile Geschichten wie ein Autokino-Konzert, wo man wirklich vor einer Horde Blechbüchsen im Endeffekt spielt. Wenn du da nicht immer mal wieder so eine Hand rauswinken siehst, denkst du echt, du bist im falschen Film.
Aber, das glaube ich. Genau. Es ist halt nicht das Gleiche.
Es ist nicht dasselbe, aber trotzdem hat uns das auf seine Art Spaß gebracht, weil sowas ist einzigartig. Ne? Da kannst du mal irgendwie als Opa deinen Enkeln erzählen, ich habe mal vor 500 Autos gespielt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber es nichts replaced ein echtes Konzert. Und es war witzigerweise München, was uns wieder so hungrig gemacht hat. Weil das jetzt das quasi ein normales Konzert in Deutschland ist, seit wir aufgehört haben in Miami 2020, waren wir noch auf der 70.000 Tons of Metal Cruise, kurz bevor die Pandemie losging. Mhm. Und wir hatten von diesem Moment kein normales Konzert mehr, abgesehen in Tschechien, wo die Regelungen nicht so eng waren, hatten wir in Deutschland kein normales Konzert mehr, bis München jetzt im... Und waren das eigentlich? September, genau, mhm. Genau. Wo man nicht nur wir gespürt haben, wo die Leute richtig gespürt haben, Alter, da geht der Punk ab. Die sind nicht drauf klargekommen, das war eine krasse, endlose Party. Der Metal-Moser war auch da, hat's ja auch gesehen. Da war klar irgendwie, die Leute hält jetzt auch langsam nichts mehr irgendwie. Es muss jetzt wieder losgehen. Und diese Release-Shows, wir haben sie aus Sicherheitsgründen auch extra in kleineren Venues eben angesiedelt, dass es von der Kapazität hoffentlich auf jeden Fall durchführbar ist. Bisher sieht es sehr, sehr, sehr gut aus. Wir können aber alle nicht abschätzen, wie sich das entwickelt, ne, mit der vierten Welle und so weiter und so fort. Wir können nicht, wir können bloß einmal mehr die Fingers crossen sozusagen und drauf vertrauen, dass es stattfindet.
Das stimmt.
Aber ja, mega Bock.
Das glaube ich sofort. Wir haben, glaube ich, auch alle mega Bock drauf. Endlich mal wieder Konzerte. Oh Mann. Aber auf was dürfen wir uns denn freuen dann auf diesen Release-Shows? Was habt ihr geplant? Nur das neue Album spielen oder auch ein paar?
Nein. Also die Klassiker wird es natürlich auf jeden Fall geben. Die wollen wir auch spielen, die wollen unsere Fans auch hören. Aber natürlich geht es auch um den Release unseres neuen Albums. Deswegen werden wir auch einige neue Titel spielen. Natürlich auch Not the End of the Road, der sich irgendwie jetzt gerade auch schon so zu so einem kleinen Hitchen in unserem Kiss and Dynamite-Kosmos mausert, was uns natürlich sehr freut. Den wird es auf jeden Fall geben und noch ein paar andere Tracks auch. Und wir werden sogar schon ein neues Bühnenbild am Start haben. Wir haben uns nicht ausgeruht, ne, in den anderthalb Jahren. Wir haben ziemlich viel gehirnt und überlegt, wie können wir uns auch in der Bühnensituation weiterentwickeln und haben da auch investiert so und geile Sachen geplant. Also da kann man sich auch drauf freuen. Das sind dann natürlich kleinere Clubs. Das wird dann auf der richtigen Tour, wenn sie dann irgendwann kommt, in größeren Venues auch nochmal geiler zur Geltung kommen. Aber ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Das soll ja ein kleiner Überraschungsmoment sein.
Ich weiß so ein bisschen was.
Ja, okay.
Ja, so ein bisschen.
Also wir haben, ich verrate keine Details, ich sage jetzt einfach mal, wir schreiben uns Bring Back Stadium Rock auf die Fahne, weil das unsere Mucke ist, die wir von klein auf auch gefeiert haben, ne? Also Scorpions, Kiss, Bon Jovi, eben all diese Bands, die in den 80ern, 90ern Stadien gefüllt haben. Natürlich sind wir keine Holzköpfe und wissen, dass es schwer ist, der Weg, bis man wirklich ein Stadion füllt. Aber wir wollen halt mit diesem, warum schreiben wir dieses Motto uns auf die Fahne? Wir wollen diesen Esprit nach außen versprühen, wenn man so will. Und dass das mit entsprechenden Bühnenaufbauten und Treppchen und so weiter geschieht.
Geil.
Ist klar und auf das kann man sich schon mal so mehr oder weniger einstellen. Also wir werden eine große Produktion fahren.
Sehr, 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 sehr schön.
Und an dieser Stelle noch, wir werden zum ersten Mal mit einem LKW unterwegs sein.
So groß gleich.
Der, und das ist auch noch eine schöne Anekdote, gefahren wird von Jims Schwester, Sophia, Ausrufezeichen in Klammer. Sie hat wirklich die Ausbildung, ihre Wunschherzensausbildung zur LKW-Fahrerin gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Auch als Frau finde ich mega geil und mega witzig einfach auch die Geschichte so. Und sie wird unseren Tour-LKW lenken.
Sehr, sehr cool. Wenn ihr so weitermacht, dann habt ihr vielleicht auch irgendwann wie Rammstein hunderte LKW, die ihr dann mit auf Tour nehmt.
Ja, das wäre nicht schlecht, aber irgendwie, das ist ja auch eine endlose Straßenblockade, was man da so gesehen hat, meilenweit irgendwie. Müssen wir mal schauen.
Stimmt auch wieder. Aber ja, auch wieder was zu gucken, weißt du?
Ja, ja, das ist so.
Habt ihr eigentlich, jetzt eine doofe Frage, in München letztes Jahr, oh Gott, wir haben November, in München im September auch euren neuen Drummer dann dabei gehabt eigentlich?
Genau, der Sebastian. Wir nennen ihn liebevoll Sebbes, weil wir ihn gefragt haben, sag mal, wie wirst du von deinen Freunden genannt? Dann gab es mal so Basti, Sebi und so weiter und so fort. Wir wollten einen Namen, den er nicht von anderen kennt und haben ihn Sebbes genannt. Und ja, genau. Und das hat mich auch mega gefreut, wo wir vorhin von Heartwarming Moments gesprochen haben. Es war einfach unfassbar schön, auch in Deutschland. Und wir waren halt schon immer eine Band, die den größten Erfolg in Deutschland hat. Ja gut, wir sind eine deutsche Band, ne? Auch von den deutschen Fans so die Rückmeldung zu kriegen, ey, die Menschen finden es geil, dass es weitergeht. Und Sebbes bekam explizit Standing Ovations, ne? Und keinen endenden Applaus. Ich musste da dann irgendwann dazwischen grätschen und den nächsten Song ansagen, weil es nicht aufgehört hat. Hat mich für ihn sehr, sehr, sehr gefreut und es war auch einfach trotz der dem ganzen Schockmoment, dass Andy, unser alter Drummer, ausgestiegen ist, einfach so schön, so schnell jemanden zu finden, der so super in die Band passt, der als Mensch auch so cool ist, weil wir uns das auch gar nicht vorgenommen hatten, so schnell jemanden zu finden, ne? Also was wir nämlich wussten ist, wir wollen jetzt nicht in ein paar Wochen schnell jemanden finden, nur dass wir die paar wenigen anstehenden Konzerte spielen konnten dieses Jahr, sondern haben gesagt, ey, wenn wir lassen uns Zeit, wir wollen diese Entscheidung quasi bedacht fällen und auch wirklich das Gefühl haben, das ist ein Bro, ne? Also das ist einer von uns, mit dem wir uns auch wirklich vorstellen können, ein ganzes Jahr durchzutouren, ohne dass man sich irgendwie auf den Sack geht. Und ja,
auf sowas kommt's
auch an.
Klar.
Ja. Und genau, und hatten so für uns den Notanker, dass wenn wir nicht so schnell jemanden finden würden, dass wir halt irgendeinen Profi quasi beauftragen für die paar wenigen Shows, die wir 2021 gespielt haben. Glücklicherweise mussten wir das aber gar nicht, weil wir tatsächlich in der ersten Audition einfach mit Sebes den Man on the Drums gefunden haben, der es für uns ist. Und jetzt auch mit jedem Fotoshooting, mit jedem Videodreh, mit jedem Konzert, das wir gespielt haben, festigt sich das immer mehr und immer mehr. Und es ist so schön zu sehen, dass es einfach nicht nur nach draußen hin weitergeht, sondern für unser bandinternes Gefühl auch sich richtig gut anfühlt.
Schön, schön. Sehr, sehr schön. Ja, Glück muss man auch mal haben.
Ja, genau. Das ist wunderbar.
Ja, cool. Und dann nach dem Release des Albums habt ihr dann noch andere Pläne? Tour, neue Musik wieder schreiben oder...
Also neue Musik schreiben, davon nehme ich jetzt erstmal Abstand, weil wir haben, wenn wir das Album rausbringen, dann gibt's ja erstmal diese neue Musik, ne? Und wir wollen da jetzt auch nicht inflationär werden. Also wir haben jetzt, klar, seit dem letzten Album ist ein Jahr länger vergangen, als wir selber ursprünglich wollten. Aber ich finde es wichtig, auch als Songwriter der Band bin ich ja irgendwie auch verantwortlich dafür, dass das, was man dann auf der Platte hört, auch geil ist. Und man kann Kreativität nun mal schlecht erzwingen und es braucht einfach eine gewisse Zeitspanne, dass wieder gute Ideen kommen, ohne dass man sich selber wiederholt. Das finde ich persönlich wichtig und ist auch mein Anspruch irgendwie. Aber auf jeden Fall werden wir eine Tour fahren wollen. Wir werden natürlich dieses Album nicht rausbringen und damit nicht auf Tour gehen. Dazu, jetzt willst du natürlich bestimmt auch wieder Details hören.
Na klar.
Da muss ich dich enttäuschen, die kann ich leider einfach nur nicht liefern. Und zwar aus auch einem für uns wichtigen Grund. Wir wollen unsere Fans nicht enttäuschen. Das ist für uns oberstes Gebot. Und warum sage ich das? Weil wir einfach hundertfach gesehen haben, dass Kollegen ihre Touren ankündigen, verschieben, ein zweites Mal verschieben und dann vielleicht sogar komplett canceln irgendwie. Also für Tourneen, die schon vor der Pandemie angestanden haben und dann verschoben werden, da kann ja niemand was dafür, das hat niemand kommen sehen. Aber es liegt ja in unserer Macht, in Anführungszeichen, und Verantwortung, eine Tour erst anzukündigen, wenn wir selber irgendwie das Gefühl haben, jawohl, das funktioniert auch. Mit den Release-Shows haben wir dieses Gefühl, jawohl, das funktioniert. Aber jetzt eine große Europa- oder gar Welttour anzukündigen, ohne, also wir haben halt keine Glaskugel, ne? Wir können nicht abschätzen, was passieren wird. Und bevor sich da nicht noch mehr Normalität in unser aller Leben quasi zurückgeschlichen hat, wollen wir diesen Schritt nicht gehen und jetzt eine Tour ankündigen und sie dann im schlimmsten Fall eben verschieben. Aber
es
wird auf jeden Fall eine Not the End of the Road Tour geben. Das ist versprochen.
Sehr, sehr schön. Wir freuen uns. Aber es ist natürlich verständlich, dass ihr da jetzt nichts irgendwas versprechen wollt, jetzt schon, und dann klappt das wieder nicht. Es ist auch ätzend für alle anderen.
Eben. Also ich kann da nur selber auch als Musikfan, sind wir selber auch alle, wir sind ja nicht nur Künstler. Es nervt einfach, wenn du dir Karten kaufst, mach sie mit dem Magnet an deinen Kühlschrank, freust dich jeden Tag beim in die Küche kommen zum Kaffee, irgendwie, weil du dran vorbeigehst, freust dich jeden Tag auf das Konzert über teilweise Monate. Und dann kommt von deinem Lieblingskünstler die Ansage, oh, nee, doch nicht. Und das ist hart. Also nicht,
und dann
nur
schreibst
für
du dir schon den mittlerweile dritten neuen Termin irgendwie mit auf, hast keinen Überblick
genau
mehr.
Genau, so ist es.
Aber nee, ist verständlich, aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.
So ist es. Und so geht's uns auch und wir lassen den Kopf nicht hängen. Jetzt haben wir natürlich auch was, wo wir wirklich, wirklich optimistisch in die Zukunft gucken können. Jetzt, wo der Release mit dem Album ansteht, jetzt, wo diese Release-Shows auch anstehen, freuen uns auch mit Good Life was wirklich Sinnvolles machen zu können und unseren Teil dazu beitragen zu können. Das sind alles super schöne Inhalte für uns, die unser Leben jetzt gerade in diesem Moment bereichern. Und alles andere ist Zukunftsmusik, im wahrsten Sinne des Wortes.
Jetzt pass auf, wir haben ja hier auf Rockantenne den November to Remember. Jedes Jahr im November machen wir so eine kleine Zeitreise, erinnern uns an die verschiedenen Dekaden. Und da hatten wir letzte Woche, sind wir in die 70er gereist, haben viel über die 70er gesprochen. Jetzt diese Woche sind es die 80er. Und auch ihr streut ja so ein bisschen in eure Musik so 80er-Elemente mit ein. Wie kommt es, dass eine junge Band sich so gern an die 80er orientiert?
das ist die, ich glaube, die Lieblingsfrage der Presse überhaupt, seit es uns gibt. Und die Antwort ist so simpel, wie sie bloß sein kann. Wir natürlich irgendwie, wir waren in der Schule, wie alle anderen Kids auch, und da hat man eher Hip-Hop gehört. Es hat uns einfach nicht gefallen. Also mein Bruder und mir, wir haben zu Hause, wurden wir quasi wie so von einer Art Passivrauchen konfrontiert mit der Mucke der Scorpions, Metallica, AC/DC, die mein Vater halt gehört hat. Wirklich noch mit Vinyl, ne, und einem Schallplattenspieler und so. Und das fanden wir irgendwie immer cool. Wir waren einfach im Herzen älter, als wir waren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fanden wir die Mucke einfach geil und wir haben uns tatsächlich gestritten. Mein Bruder und ich, wer zum Einschlafen die Slippery When Wet von Bon Jovi hören durfte. Also nicht, weil die Mucke einschläfernd für uns war, sondern weil sie uns so einen inneren Frieden gegeben hat, mit dem wir erst so wirklich, also mit dem wir so in die Träume fallen konnten. Und dann musste man sich, also mein Vater stand dann immer vor der schwierigen Aufgabe, den anderen auch zufrieden zu stimmen, der quasi das Stechen verloren hat um die Slippery When Wet. Und dann hat man halt auch immer mal wieder andere Platten gehört. Dann war das mal eine Platte von Accept oder von AC/DC, die gleichermaßen geil waren. Und man kann es quasi frühkindliche Musikerziehung nennen, die aber aus uns hervorging und gar nicht von unserem Vater per se, sondern wir wollten das Zeug hören. Und haben natürlich dann auch irgendwie, und dazu noch eine witzige Geschichte, eben weil wir diese Mucke gehört haben und der alten Rockstars aus den 80ern, kam mein Vater dann irgendwann mal nach Hause von der Arbeit und fragte uns so salopp: So, Kids, was wollt ihr jetzt werden? Fußballprofi oder Rockstar? Und dann haben wir uns kurz angeguckt, Andi und ich, und so instant geantwortet: Rockstar. Und das war dann so quasi die Initialzündung, dass mein Vater uns Instrumente gekauft hat. Also ihm eine Gitarre, mir ein Keyboard. Ich habe angefangen mit Klavierunterricht und mein Bruder mit Gitarrenunterricht. Und so haben wir halt dann zusammen mit meinem Dad irgendwie in allerfrühester Kindheit unten im Keller zusammen Mucke gemacht und haben Instrumentalblues erst gespielt, weil das halt das Erste ist, was du so im Gitarrenunterricht lernst. Das nennt man so die Pentatonik, so die Ursuppe der Mucke. Und da wir sonst noch nichts konnten, außer die Pentatonik und aus der Blues gemacht ist, haben wir halt Blues gespielt, weil wir sofort was draus machen wollten. Und genau, und mit weiteren Jahren und Verbesserungen an unserem Instrument und so weiter und dem Interesse daran, dem Wachsenden, haben wir dann halt auch echt die erste Band gegründet, die damals Blues Kids hieß, eben aus diesem Grund. Und das wurde dann so über die Jahre immer mehr zum Rock, immer mehr zu dem, was wo wir eigentlich auch quasi von unseren Kindheitshörerinnerungen herkamen, nämlich Stadion Rock sozusagen, entstand dann langsam aber sicher Kiss in Dynamite heraus. Und das gibt's auch immer noch, weil wir das einfach immer noch feiern.
Schön, da kann man ja deinem Vater eigentlich nur dankbar sein, gell?
Ja, also er hat, man könnte das jetzt die lange Geschichte zusammenfassen. Er hat den Moment sinnvoll genutzt. Er hat quasi auf unsere Initialzündung gut reagiert, wenn man so will.
Sehr cool und ist heute wahrscheinlich super stolz auf euch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wären die Zeiten anders gewesen damals, hätte er es wahrscheinlich auch mit Musik probiert, weil er selber auch musikalisch ist. Mhm. Aber da reden wir wieder von Chancen und von Glück, ne? Das bleibt nicht, ist einfach nicht, das ist ein Riesenprivileg, fassen wir es so rum. Und ja, und wenn man die Chance nutzen kann und das nötige Umfeld dazu hat, dann stehen die Chancen im wahrsten Sinne des Wortes auch gut.
Cool. Und was ist für dich so die beste Band der 80er?
Oh Gott.
Schwere Frage, gell?
Ja. Das kann man doch nicht beantworten. Ich bitte dich. Nee, also ich weiß nicht, weißt du, es gibt so viele geile Bands der 80er und so viele Hammer-Songs, die ich einfach todesabfeier, immer noch, und die einfach so eine Halbwertszeit haben, die werden nicht schlecht einfach. Da kann ich einen meiner absoluten Lieblingstracks hervorheben, das ist Living on a Prayer. Ich finde, es gibt kaum einen geileren Rock-Track, der jemals geschrieben wurde. Und deswegen natürlich zählt Bon Jovi gerade der früheren Tage zu meinen absoluten Favorite-Bands. Aber auch so ein Titel wie Rock You Like a Hurricane, das ist einfach, weißt du, dieses Riff setzt ein und du sagst, ja, yeah, verdammt, ja. Yeah. Das sind so Emotionen, die weiß nicht, die sind mit Worten einfach nicht zu beschreiben. Und deswegen, ich könnte mich schon mal niemals zwischen Bon Jovi und Scorpions entscheiden. Also es gibt immer mehrere Götter an meiner Seite.
Sehr gut. Ja. Ist doch schön. Muss man sich nicht für einen entscheiden und dann picke ich ein bisschen von dem und von dem. Aber es sind einfach Songs, die niemals langweilig werden.
Genau, es sind einfach auch Songs, die melodisch sind. Das ist mir ganz wichtig. Das war auch meinem Bruder immer ganz wichtig. Wir können jetzt zum Beispiel weniger mit brutalem Death Metal oder nicht, um nicht zu sagen, gar nichts anfangen. Es ist alles Geschmackssache, ne? Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Aber für mein Empfinden, ich brauche eine Art Melodie, wenigstens eine Art von Melodie, an der ich mich festhalten kann, die mich abholt. Und das hat ganz extremer Metal halt manchmal nicht. Und dann kann ich damit nicht so viel anfangen. Sprich, mein Ding und ich glaube unser aller Ding bei Kiss and Dynamite ist es melodischen Rock und auch mal der etwas härteren Schiene, aber auch mal der etwas weicheren Schiene. Ich finde zum Beispiel auch Survivor geil. Jimmy Jamison, einer der ganz, ganz großen Sänger, Gott hab seine Seele selig. Ich habe ihn noch gesehen auf eurem Festival vor vielen Jahren.
Wirklich?
In der Schwabenhalle in Augsburg, ja. Und ich habe es so dermaßen gefeiert. Das sind hammergeile Songs gewesen, sind es natürlich auch immer noch. Und es ist eine Stimme, da geht die Sonne auf einfach. Und auch das kann ich total feiern. Oder Journey, auch eine Weltklasse-Band mit Weltklasse-Songs. Also wir sind da ziemlich, ziemlich tolerant. Wie gesagt, für uns ist es eigentlich nur so eine Geschichte. Für uns muss Melodie drin sein.
Schön. Sehr, sehr schön. ja. Dann haben wir im Rahmen vom November to Remember haben wir unsere Rockantenne Hall of Fame. Da sitzt ja du mit in der Jury. Was bedeutet das denn für dich?
Das bedeutet für mich in erster Linie eine große Ehre, aber auch gleichermaßen eine Demut, denn ich bin ja irgendwie 92 geboren, also bevor der Großteil meiner Helden irgendwie schon auf Weltbühnen gestanden haben. Also fühle mich da teilweise gar nicht so berechtigt, ehrlich gesagt, hier irgendwie so eine Art Juror zu sein. Ich kann ja nur nach meinem Gefühl, nach meiner Emotion, was ich bei Bands einfach spüre und bei Songs, die ich höre, empfinde, urteilen. Und und ich werde da ganz ehrlich meine Helden eben nennen. Mehr bleibt mir ja auch gar nicht übrig.
Ja, ich meine, es kommt ja auch gar nicht auf vor allem so irgendwie auf die Technik oder sonst irgendwas an, sondern einfach auch Emotionen eben. Wer ruft in dir persönlich die meisten Emotionen auf? Wen findest du einfach toll?
So ist es. Und ich will auch mal, das ist mein persönlicher Anspruch, ich finde AC/DC auch geil und ich finde auch Back in Black geil, aber mein persönlicher Anspruch ist es dann auch mal wirklich ein bisschen, also nicht immer wieder die gleichen Songs hervorzuheben, nicht immer wieder die gleichen Bands hervorzuheben. Wir alle lieben AC/DC und sie haben ihren absoluten Weltruhm verdient, aber es verdienen auch mal andere Bands die Hall of Fame zu gewinnen und den besten Song der 666 Rockantenne-Songs zu gewinnen, als eben Stairway to Heaven und Back in Black. Nochmal, ich feiere die Tracks genauso wie anderen auch. Aber es ist auch mal wichtig, andere Größen zu ehren.
Deswegen hast du, glaube ich, Kategorie Band hättest du Rammstein nominiert, oder?
Ja.
Genau.
Ja.
Möchtest du uns nochmal sagen, warum?
Rammstein, jetzt rede ich viel von Melodic Rock der 80er, das ist Rammstein ja nicht. Und jetzt hätte wahrscheinlich von mir jeder erwartet, dass ich Bon Jovi oder die Scorpions nenne, die ich auch mit allerbestem Gefühl hätte nennen können. Aber wie gesagt, also ich wollte auch mal so ein bisschen eine unerwartetere Seite von mir zeigen. Und Rammstein ist eine Band, die verehre ich sehr. Weil es so ein Gesamtkunstwerk ist und mit einer stoischen, wie sagt man da, Disziplin auch am Ende des Tages ihren Stiefel so dermaßen durchziehen seit ihrer Gründung bis hierhin und damit eigentlich immer nur eins schaffen, noch größer, noch erfolgreicher und zwar mit auch brutalst geilen Songs. Also wenn ich da an Tracks denke, auch hier für die melodischere Fraktion Ohne dich, was für eine Ballade an dieser Stelle auch. Oder Sonne, Engel, da gibt's einfach tierische Tracks, da, wo man nur seinen imaginären Hut ziehen kann. Und die Schande, muss ich gestehen, ist, ich habe Rammstein noch nicht ein einziges Mal live gesehen, weil ich mich immer drauf verlassen habe, okay, die spielen auch auf dem Festival, dann sehe ich die. Und dann nie Glück gehabt, dass es derselbe Tag ist. Und ich glaube, ich muss mir jetzt dann doch echt mal Tickets besorgen. Das ging natürlich jetzt in den letzten anderthalb Jahren auch nicht, wegen der Pandemie. Aber ich muss es gesehen haben. Ich muss es gesehen haben. Und also bei der Band könnte ich mit Fug und Recht behaupten, dass ich Fan bin.
Also Rammstein live sind wirklich Gänsehaut durch und durch. Es ist wie so ein riesen Theaterstück. Ich habe sie 2019 waren sie, glaube ich, bei uns in München. Ja. Und das war einfach Hammer. Ich bin ja zum Beispiel so ein Fan vom Song Puppe. Und den haben sie dann auch gespielt. Und das war so cool. Echt wirklich. Der ist brutal, aber der ist einfach.
Ja, das ist nicht gerade ein massentauglicher Song. Aber ja, ich finde.
Da bleibt dir die Spucke weg, wirklich. Wenn du das siehst, dann denkst du, huch.
Ist so. Und ich finde, das sagst du auch richtig. Irgendwie, das ist so ein Gesamtkunstwerk, habe ich gesagt. Du hast Theaterstück gesagt. Das trifft beides absolut zu. Irgendwie, ob du das magst oder nicht, du kannst den Blick nicht davon abwenden. Das geht nicht. Das infiziert dich irgendwie und du bleibst einfach dabei und das finde ich so faszinierend an der Band. Deswegen Hall of Fame, Rockantenne Hall of Fame, muss ich Rammstein hier nennen. Ich kann nicht anders.
Sehr gut. Und Kategorie Gesang, hast du Janis Joplin nominiert?
Genau, weil ich A, finde, dass sie eine Wahnsinnssängerin ist und B, weil ich finde, dass Frauen sowieso zu kurz kommen in der Rock'n'Roll Hall of Fame und dementsprechend war da meine Wahl klar. Also ich finde, da gibt's auch keine zwei Meinungen. Wenn man sich mal ein paar Songs anhört von Janis Joplin, wo wir davon reden, dass einem die Spucke wegbleibt, das geht mir da definitiv so. Und selber so als Sänger kann man da auch wieder bloß den imaginären Hut ziehen, was sie da macht. Das ist, weiß ich nicht, wie sie das macht. Und,
einzigartig und, einfach.
Ja, einfach einzigartig, ganz genau. Und hat auch einfach Millionen begeistert und mit ihrer Stimme, mit ihrem Auftreten, mit ihrer Präsenz. Und das kann man, das muss man würdigen.
Was macht denn für dich einen guten Sänger oder eine gute Sängerin aus?
Puh, das ist auch, da könnte ich jetzt eine Stunde drüber sinnieren. Das ist auch so die gleiche Frage, was macht einen guten Song aus? Also es gibt ja ganz wenig, was nicht Geschmack ist, ne? Bei einem Song ist das so die Eingängigkeit. Da kann man sich schlecht drüber streiten. Also selbst wenn du einen Song scheiße findest, kann es sein, dass es ein Ohrwurm ist, den du tagelang mit dir rumträgst. Und da kann man sich, wie gesagt, nicht drüber streiten, ob ein Song nicht eingängig oder eingängig ist. Und was bei Sängern und Sängerinnen eben die Sache ist, wo ich finde, wo man nicht drüber streiten kann, ist, ob jemand Wiedererkennungswert hat. Also ob du jemanden aus einer Million anderer Sänger und Sängerinnen heraus hören kannst oder nicht. Und Janis Joplin ist das für mich beispielsweise. Und auch hier meine großen Helden, Klaus Meine von den Scorpions, das ist auch so eine Stimme. Ne? Die, übrigens hätte ich auch ihn hier wieder nennen können, aber es wäre langweilig geworden, wenn ich sage, Lieblingsband Scorpions, Lieblingssänger Klaus Meine, bester Song Rock You Like a Hurricane.
durch die Scorpions passt.
Genau. Also Wiedererkennungswert ist für mich eine Geschichte, die ich wichtig finde als Sänger. Dann ist es, weißt du, dann geht's um so vermeintliche Kleinigkeiten, die mir aber halt selber als Sänger wichtig sind, ist, dass man das, was man da im Studio mit viel Zeit, mit vielen Takes, ne, da hast du ja mehr als eine Chance sozusagen, was einzusingen. Dass man das auch live umsetzen kann, dass das die Power und die Energie rüberbringt und vor allen Dingen eben die Emotionen. Das ist mir persönlich wichtig und das sind für mich eigentlich auch die zwei wichtigsten Aspekte eines guten Vocalists.
Sehr schön, sehr, sehr cool.
Ja,
ich komme jetzt tatsächlich langsam zum Abschluss.
Ja.
Weihnachten steht aber vor der Tür, gell? Hannes. Grinch oder Weihnachtself?
Oh, weder noch. Ich bin da irgendwas dazwischen. Ich finde das schön. Also ich befasse mich da wenig irgendwie das Haus zu schmücken. Das macht meine Freundin dankenswerterweise. Und ich finde das dann auch schön, ne, das anzugucken, wenn dann ein Baum leuchtet und so. Ich habe da halt selber wenig Geduld, ehrlich gesagt. Und irgendwie mir ist es dann im Studio zu sitzen und an meinen Sachen weiterzuarbeiten und so im Film zu sein dann doch wichtiger. Allerdings finde ich es auch cool, so 2-3 Mal im Jahr auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, mit Freunden Glühwein zu trinken und so, das genieße ich schon. Aber ich schenke jetzt Weihnachten als irgendwie, wie soll man das so zusammenfassen? Also diese 3 Tage im Jahr, die sind für mich genauso wenig wichtig wie mein Geburtstag. Also ich gebe einem einzelnen Tag nicht viel Bedeutung. So, das ist, glaube ich, die beste Zusammenfassung, die ich hier geben kann. Und es ist natürlich trotzdem schön, irgendwie mal ein bisschen low zu machen, mal wieder in sich, oh, jetzt habe ich ans Mikro gehauen, mal zu sich zu kommen, in sich zu kehren. Aber da hat uns die Pandemie jetzt eigentlich zu viel und genug Zeit gegeben. Jetzt, ich will auch mal wieder Rambazamba.
Ja.
Also von daher, ich brauche jetzt nicht unbedingt die stille, besinnliche Zeit. Die hatten wir, wie gesagt, lang genug. Wenn wir über eine Sache reden, dann hoffe ich dieses Jahr mal auf Weiße Weihnacht, weil das finde ich dann schon schön anzugucken.
Das wär's mal wieder. Das heißt, so die Chance auf ein Kiss in Dynamite Rambazamba Weihnachtssong? Wie wär's?
Ich find es ganz schwierig zu lösen und AC/DC hat das schon so perfekt gelöst, weil so ein Weihnachtssong, das ist ja auch ganz schnell irgendwie so, ach nö, Finger in den Hals, warum macht man das irgendwie? Will man jetzt echt noch den 150 Millionensten Weihnachtssong beisteuern? Ich will's auch hier an dieser Stelle wieder nicht ausschließen, aber da muss eine geile Idee her. AC/DC mit I Want a Mistress for Christmas ist einfach grandios. Das ist, die haben ihr cooles Image noch nicht mal mit einem Weihnachtssong verraten. Und hier, der imaginäre Hut geht auch an dieser Stelle wieder runter. Wenn, dann fände ich sowas in der Art cool. Ich glaube, ob man jetzt einen Weihnachtssong von Kiss and Dynamite braucht, weiß ich noch nicht, ob das
sehr gern. Rambazamba, Kiss in Dynamite, Weihnachtssong.
Rambazamba, ja genau. Dann vielleicht eher so eine Geschichte wie mit den Baseballs. Da haben wir ja so eine Rockabilly meets Metal Single gemacht.
Cadillac in so einem Maniac.
Genau.
So geil.
In so einem Kontext könnte ich mir das ja schon fast wieder vorstellen. Irgendwie was Besonderes. Irgendwas Besonderes muss es haben und nicht nur die Schelle.
Genau so. Das sind einfach die besten Weihnachtssongs. Also, wir warten drauf, genau. Denk an uns.
Ja, genau. Nee, und ansonsten haben wir eigentlich bisher so immer eine Tradition gehabt, dass wir zum Jahresende, also respektive um Weihnachten herum, eine Christmas-Show machen. Die fällt dieses Jahr leider aus. Also einmal müssen wir die Tradition brechen, eben weil jetzt zu viel ansteht mit unserem Release. Und wir natürlich jetzt auch so ein bisschen die Bühnenpause, die seit München bis zu den Release-Shows vorhanden ist, auch mit einem Knall nutzen wollen und nicht dazwischen auch nochmal auf der Bühne stehen möchten. Genau, aber diese Tradition, die wird auf jeden Fall fortgesetzt im nächsten Jahr. So viel kann ich schon verraten.
Cool. Was wünschst du dir persönlich von 2022?
Dass die scheiß Pandemie endlich weg ist. Das ist mein einziger Wunsch, den ich nach oben schicke, ins Universum, an den lieben Gott, was auch immer da über uns ist.
Punkt. Perfektes Schlusswort.
Punkt. Genau. Und zwar für uns alle. Also egal, ob man Krankenpfleger ist und das ganze Leid mit auf Station angucken muss, oder wir als Künstler, die gezwungen sind, die Füße stillzuhalten, den Einzelhandel, der massiv darunter leidet, und sich online Händler die Taschen voll machen. Es muss jetzt einfach wieder eine Balance her und eine ausgewogene Normalität. Das wünsche ich mir.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Schön. Hannes, echt vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast.
Gerne, sehr gerne. Mega. Hat mir sehr cool. viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und zwar wirklich sehr. Das war super interessant.
Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de/podcasts. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne Heimatklänge.